Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ja, hallo beim Sportphysio Talk. Eine neue Folge. Das heutige Thema ist aus dem Grund entstanden, weil man immer wieder von Praktikanten und Praktikantinnen auch hört, ja, wenn sie in die Praxis gehen, was lege ich mir zu, was macht vielleicht Sinn, nutzen wir das und so weiter und so fort. Und gerade im Sport wird ja sehr viel verwendet, kommen immer wieder aus der Industrie neue Möglichkeiten, die man sozusagen einsetzt, ausprobiert und für gut oder für nicht gut beachtet. Wie gesagt, im Sport geht es um jeden Prozent oder jede Promille, um jenen Sportler, Sportlerin wieder schneller, fitter zu machen. Und dafür gibt es eben viele Trends, die sich immer wieder mal kommen und dann aber auch wieder gehen. Das ist das heutige Thema, Trends in der Sportphysiotherapie. Das Thema werde ich nicht alleine besprechen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe eine Erneuerung im Podcast, dass ich zu gewissen Themen auch immer wieder einen Co-Moderator sozusagen bei mir habe. Das ist in der heutigen Folge sozusagen das erste Mal der Fall. Wir haben auf der einen Seite einen jungen, dynamischen, sportlichen, gut aussehenden Sportphysiotherapeuten und auf der anderen Seite dich, lieber Lukas. Herzlich willkommen.
Was für eine Vorstellung. Ja, jetzt habe ich mich kurz gefreut, aber passt auch so. Ja, danke Chris. Freue mich, dass ich wieder dabei sein darf und dass du mich so als Co-Moderator eigentlich dazu nimmst in das Ganze, finde ich sehr, sehr cool und sehr spannend da, weil ich glaube, dass im Dialog halt auch sehr viel noch einmal ein bisschen genauer besprochen werden kann, dass man vielleicht Ideen miteinander besprechen kann, dass man nicht immer einer Meinung ist, ist sicher auch ganz cool einmal zu sehen. Ja, und wie gesagt, ich freue mich auf die heutige Folge, dass wir da mal so die Trends durchschauen und durchbesprechen.
Du bist ja jetzt mittlerweile auch am Podcast-Sektor eingestiegen sozusagen. Das heißt, du wurdest da vielleicht ein wenig inspiriert von...
Nicht nur vielleicht Leuten. Ein wenig, sondern...
Ja, genau. All About Physio heißt das Ganze, beschäftigt sich sehr mit, vielleicht jetzt nicht nur den sportphysiotherapeutischen Thema, sondern eigentlich alles, was die ganze Physio-Welt betrifft, wo man auch Themen anspricht, die vielleicht jetzt die breite Masse auch mehr interessiert, wo es jetzt nicht nur um rein den Sport geht, um Sportverletzungen, sondern vielleicht auch viel beleuchtet aus der evidenzbasierten Physiotherapie, dann aber auch natürlich wieder mit Experten und Expertinnen, die du noch zu Gast hast. Macht Spaß dabei?
Ja, voll. Also danke, dass du mich auf das gebracht hast. Wir haben ja sehr lang auch besprochen, wie wir das weitermachen, beziehungsweise wie du das weitermachst. Und im Prinzip ist es ja so, dass wir jetzt sozusagen koexistieren mit unserem Podcast, was ganz cool ist, weil wir einfach eben unterschiedliche Sachen da besprechen können. Wie du sagst, deins ist so eher Richtung sportlich und sehr viel in die Sportphysiotherapie, meins ist eher so allgemein mit interdisziplinären Zusammenhängen zu sehen. Jetzt zum Beispiel kommen dann auch ein paar Folgen mit einer Psychologin raus, was auch immer ganz spannend ist, meines Erachtens noch. Genau, das heißt, die werden mich mehr mit den Basics beschäftigen hier in dem Podcast und mehr mit diesen interdisziplinären Zusammenhängen eben. Und bei dir haben wir diesen Sportfokus, den ich immer sehr cool finde.
Ja, ich kann nichts anderes.
ja, deswegen lade ich mal ja Gäste ein.
Dann Schluss mit den Lorbeeren, den gegenseitigen. Das Thema Trend in der Sportphysiotherapie, wie gesagt, es gibt viele Sachen, man sieht das bei Sportlern, Sportlerinnen, bei Olympischen Spielen, dann, weiß ich nicht, kann mich noch erinnern, Michael Phelps war so ein Klassiker, wie das Kinesio-Tape aufgekommen ist, oder auch beim Schröpfen war Michael Phelps immer so ein bisschen ein Vorreiter, was so, dann haben auf einmal alle gesagt, boah, was hat der da gehabt, das brauche ich auch, ja, was ist das? Und natürlich hupft man dann einmal bei vielen Sachen auf den Zug auch auf, weil wir haben eben im Vorfeld auch geredet, gerade im Sport es darum geht, wie gesagt, da gibt's oft Verbände, Vereine, wo einfach Millionen da sind, also an Euros, wo es einfach keine Rolle spielt, Dinge auszuprobieren, und wenn sie nicht funktionieren, okay, dann werden sie halt wieder gekübelt. Und das wollen wir heute so ein bisschen aber auch den Vergleich schaffen zwischen, wenn ich jetzt wirklich in einem Sportverein oder einem Verband tätig bin, was mir da zur Verfügung steht, oder wenn ich eben wirklich in der Praxis jemanden behandle, der vielleicht einmal in der Woche kommt oder alle zwei Wochen. Und da möchten wir so ein bisschen den Vergleich heute sozusagen in der Folge sozusagen ziehen, dass man dann einfach schaut, okay, wo zahlt sich vielleicht was aus und wo ist es vielleicht nur für den betriebswirtschaftlichen Sektor eine gute Lösung sozusagen.
Genau.
Ich also gebe so dir das Wort, du darfst dir was aussuchen, mit was wir anfangen. Ja. Wir haben einige Punkte aufgeschrieben. Du darfst da mal frei reingreifen in den Topf sozusagen. Ja,
es sind sehr viele schöne Dinge dabei. Ich mag vielleicht zum Beginn nur kurz sagen, weil du eben erwähnt hast, so Unterschiede Praxis und on-field oder halt direkt am Platz sozusagen, was dann passiert, oder in der Mannschaftsbetreuung an sich. Es ist jetzt schon so, dass einige dieser Dinge, die wir jetzt heute aufzählen, eben wahrscheinlich mehr Sinn machen in der Mannschaftsbetreuung oder direkt am Platz, und dadurch, dass aber eben so eine Riesenindustrie bei vielen Dingen dahinter ist und man das auch mitbekommt, man bekommt Social Media Werbung etc. etc., dass man dann halt einfach auch verwirrt ist irgendwann einmal, glaube ich. Also bei mir ist es oft so, dass ich mir so denke, okay, wow, ist das jetzt cool, ist das nicht cool, was mir da vorgeschlagen wird, brauche ich das jetzt in der Praxis, braucht man es nicht, und um da vielleicht einfach einmal so ein bisschen dann ja Richtung vorgeben zu können, auch für euch da draußen und auch vor allem für Berufsanfänger, Anfängerinnen und Studenten, Studentinnen vielleicht auch, um da zu sehen, was macht eigentlich Sinn und wo kann ich es am besten anwenden. Und um jetzt auf deine Frage zu kommen, nachdem ich schon wieder ein bisschen abgeschwiffen bin, beginnen wir vielleicht einmal mit den drei Dingen oder drei bis vier Dingen, wo ich mich ein bisschen auch mit der Evidenz dahinter beschäftigt habe. Das wäre mal so das Kinesiotape, finde ich mal ganz cool zu Beginn vielleicht, weil das kennt nur jeder. Da habe ich meine Bachelorarbeit habe ich dazu geschrieben, tatsächlich zum Kinesiotape. Und
das war das Outcome?
Ja, ein sehr schlechtes, das Ding ist, ich habe mir damals selber so gedacht, ah cool, Kinesiotape ist so ein Ding, das kann man immer draufkleben, das wirkt immer, das ist perfekt, das ist super. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe und mit der Literatur dahinter und je mehr ich mit Anlagetechniken, wie wirkt was, desto mehr ist rausgekommen, es ist einfach egal. Also es ist rein von der Wirkungsweise her, alles, was dem Kinesiotape zugeschrieben wird, ist nicht wirklich belegt. Das heißt, wir können ein Placebo-Tape, das ähnlich aussieht, das ähnlich sich anfühlt, genauso hinkleben an die Stelle wie das normale Baumwoll-Tape, Kinesiotape. Und es wird keinen Unterschied geben in der Wirkung. Das heißt, es ist eine Placebo-Wirkung. Wenn sich die Leute vorstellen, dass es wirkt, und vor allem bei Sportlern, Sportlerinnen, ist das oft dann doch sinnvoll, das draufzukleben, weil man eben das Gefühl hat, ah, da biegt was außen drauf, macht Sinn und ich fühle mich besser, oder ich habe das Gefühl, das stabilisiert, unterstützt mich, was auch immer. Dann kann man das natürlich machen in der Praxis direkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir dann ist, aber ich wende das eigentlich nie an, außer es kommt wirklich jemand zu mir und sagt, ich hätte das gerne. Dann okay. Aber weiß nicht, wie du damit umgehst.
Also grundsätzlich Kinesiotape, ich habe es in der Praxis, ich mache es auch, ja, weil es, so wie du gerade gesagt hast, gerade im Sport für viele einfach so eine Kopfsache auch ist. Ich habe da ganz eine Geschichte von einem Kollegen, der war mit Olympische Spiele, hat da einen Sportler betreut oder Sportler, die sind irgendwie ins Achtelfinale gekommen, und der hat sich immer die Schulter tapen lassen mit einem schwarzen Kinesiotape. Und dann sind die im Achtelfinale gewesen und auf einmal haben sie kein schwarzes Kinesiotape mehr gehabt. Und er hat gesagt, ja, er kann nicht spielen so. Er kann nicht mit einem rosa oder blauer, das geht nicht. Ja. Dann haben die irgendwie versucht, bei allen anderen Nationen ein schwarzes Tape zu bekommen, haben es dann schlussendlich bekommen und der hat dann auch gespielt. Das heißt, Kinesiotape, wahnsinnige Kopfsache. Mhm. Aber im Sport wird halt so viel im Kopf entschieden. Und wenn da jetzt ein Amateursportler ist und der rennt sein Marathon am Wochenende, und so wie du gesagt hast, der kommt dann am Donnerstag zu dir und sagt, hey, kannst du mir noch ein Kinesiotape draufgeben? Bei, weiß ich nicht, auf die Hamstrings oder auf die Achillessehne, weil er dann einfach das Gefühl hat, okay, er hat jetzt wirklich noch was unternommen, ist vielleicht 1% Besserung dabei, dann sage ich, das ist das auch alles legitim. Ja. Mhm. Und deshalb so wende ich das auch gerne an. Ich wende es gern bei wirklich größeren Blutergüssen auch an, wenn man da wirklich mit diesen, ich sage immer, mit der Qualle arbeitet quasi, mit so Gitter, genau, das ist Lymphtape. Man sieht zumindest einen Effekt, dass sich an der Haut etwas verändert. Ja. Ich glaube, dieser Effekt ist vielleicht da, dass diese Mechanorezeptoren auf der Haut in gewisser Weise irgendwie wie beim normalen Tape natürlich stabilisiert werden, wenn du das aufklebst, also jetzt direkt auf die Haut. Diese Wirkung ist da, wenn du auf der Haut was klebt, nehmen wir den Bereich einfach aufgrund der Mechanorezeptoren noch mehr wahr und vielleicht ist da einfach eine Voraktivierung dann noch da. Deshalb Kinesiotape, ich sag 90-10 für 90 ist Placebo bringt nichts, 10% mag vielleicht was bringen, einfach für den Kopf, für dass sich der oder die besser fühlt, wenn sie das oben hat, ja, einfach, dass sie einfach was trotzdem noch so eine Fast-Fix-Sache bekommen hat, ja. Mhm. Man klebt ja nicht nur das Tape drauf, man macht ja vielleicht auch dann vorher noch irgendwelche anderen Behandlungen oder sagt noch, versuch vorm Start noch die oder die Übung zu machen und das Tape soll dann vielleicht noch unterstützen. Also, Fazit, ja, ich nutze es, ich gebe dem aber nicht mehr die Bedeutung, die ich ihm vielleicht vor 10 Jahren gegeben habe oder noch länger, wo ich als Sportmasseur dann vielleicht einfach, war das Tape, Kinesiotape für mich damals einfach noch ein Tool, wo ich einfach mehr in meinem Werkzeugkoffer hatte. Mittlerweile hat sich bei mir ja auch ausbildungsmäßig viel getan und da weiß ich einfach, okay, da gibt's andere Tools, die ich eher anwende und deshalb war es früher sehr gerne bei mir im Einsatz. Und deshalb ist es jetzt deutlich weniger. Es gibt ein paar Stellen, wo ich es vielleicht einsetze. Achillessehne, eben diese Lymphsache. Oder wo ich es auch ganz cool finde, ist bei so Mulligan-Tapes in die Richtung, dass man es als Untertape aber nur verwendet quasi, um vielleicht irgendwie da eine versuchen, mittels einem stabilen Tape dann drüber, gibt es ja diese schönen Mulligan-Tape-Anlagen fürs Knie auch und so, dass man da noch eine Unterstützung macht. Ja. Dafür finde ich super, wenn man das Haut, also das normale Leukotape nicht direkt auf die Haut, sondern drunter das Kinesiotape und dann das drauf. Da habe ich auch ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Das ist einfach Haut schon. Also ich nutze es einfach als Unterlage sozusagen.
Ja, ich nehme es auch ganz gern, das Schmerzkreuz ab und zu, wenn ich halt das Gefühl habe, da tut sich absolut gar nichts. Oder das ist zum Beispiel auch spannend, weil ich glaube, bei den Kontraindikationen beim Kinesiotaping-Kurs an sich steht Schwangerschaft dabei, was meiner Ansicht nach komplett irrelevant ist, aber okay. Und ich nutze es tatsächlich auch bei Schwangeren, wenn die kommen und sagen, sie haben eben Rückenbeschwerden oder halt eben vom Gewicht vorne einfach Schmerzen bekommen, dann gebe ich schon und das macht halt schon, wie gesagt, einen Effekt, ob es jetzt rein im Kopf spielt und das Placebo-Effekt ist oder ob es eben wirklich ein bisschen entlastet. Wissenschaftlich gesehen würde man sagen Placebo, aber es funktioniert in manchen Fällen und so wie du sagst, beim Sportler, Sportlerin, wenn die halt einen Wettkampf haben am Wochenende, sie kommen einen Tag davor zu dir, naja, sicher klebe ich es dann drauf, weil wenn es für den Kopf hilft und die können dann dafür eine super Leistung abliefern, ja. Es kommt nur, wie bei wahrscheinlich vielen dieser anderen Dinge auch, immer darauf an, wie ich es kommuniziere und wie ich das Ganze erkläre. Genau. Klar. Vielleicht im Vergleich zum weißen Tape.
Genau, weißes Tape ist für mich das Ding in der Sportphysiotherapie. Da gibt es jetzt für mich kein Drumherum. Ich habe letztens eine Frage bekommen, da wollte einer sagen, mach einen Kinesiotape-Kurs oder soll er eher einen normalen Tape-Kurs machen? Ich habe gesagt, natürlich der Tape-Kurs, der normale, weil es bringt dir im Sport, wenn du wirklich arbeiten willst, das Gelenk zu stabilisieren, das macht da halt wahnsinnig viel Sinn. Ja? Und das ist einfach ein Ding. Ist es gut, wenn das Gelenk permanent nur mittels Tape stabilisiert wird? Nein, natürlich nicht. So muss ich es auch kommunizieren. Aber ich empfehle schon meinen Leuten, die ja Supinationstrauma hatten, dass sie die ersten Wochen auch mit einem Tape spielen, einfach für den Kopf auch, dass sie sich sicherer fühlen, weiter die Übungen machen und dann aber immer mehr vom Tape, vielleicht dann nur mehr Achterschleife und so weiter und so fort, dass man da immer mehr weggeht. Aber grundsätzlich finde ich es jetzt kein schlechtes Tool und für mich ist das einer der Dinge, dass du auch gut tapen kannst. Gerade wenn du im Vereinen, Verbänden arbeitest, ist das einfach ein... Also wenn es das nicht kannst, das Sportphysio, dann musst du auf jeden Fall noch was nachholen, sage ich einmal.
Ja, eine Kollegin von mir ist ja bei den Dragons gerade als Physiotherapeutin auch unterwegs, als Sportphysiotherapeutin. Die braucht bei jedem Match, glaube ich, davor an die 25 Tape-Rollen, also vom Weißen, vom Leukotape, weil die halt einfach auch teilweise für den Kopf das brauchen, teilweise, weil sie eben irgendwelche Verletzungen, Langzeitwirkungen haben und dann tapest du halt einmal vor dem Spiel 15 bis 20 Sprunggelenke und passt da voll. Also da ist ja dieser Stabilitätsfaktor auf jeden Fall vorhanden.
Genau, also das ist einfach ein super Ding. Und ich glaube, zum Kinesiotape noch abschließend zum Sagen, man sieht es immer weniger im Spitzensport auch. Also weiß ich nicht, es gab Jahre, vor 10 Jahren, da hast du am Fußballplatz urviele mit dem Bandl herumrennen gesehen, bei der WM 2006, glaube ich noch.
Ja. Da ist aufkommen, ja.
Da ist auch aufkommen, ja. Und dann wurde, man sieht das immer weniger, dass wirklich jemand spielt, weil man einfach auch drauf kommen ist, okay, es gibt andere Tools, ja. Und in gewissen Sportarten lässt sich's gut auch aufgeben, in der Leichtathletik vielleicht, ja. Aber in einem Fußball, wenn der reinrutscht, ist das eh sofort unten an gewissen Stellen, ja. Also ich glaube auch da, dieser Trend des Kinesiotapes ist einfach schon sehr am Abklingen und man merkt einfach, dass im Spitzensport nicht mehr sehr viele mit einem Tape auch spielen, weil ich glaube auch die Therapeuten und Therapeutinnen in den jeweiligen Verbänden und Vereinen immer besser werden, ja, und auch immer mehr andere Tools können, damit man nicht mit einem Kinesiotape unbedingt arbeiten muss. Mhm. Aber ich würde es nicht ganz aus dem Physiokoffer verbannen, sondern es ist schon okay, wenn man da ein, zwei Rollen drinnen hat, aber ja, man muss jetzt nicht, ohne da jetzt jemanden nahe zu treten wollen, aber man muss jetzt nicht unbedingt vielleicht einen Kurs dazu machen. Mhm. Es geht sich auch ein Buch aus und lieber einen guten Tape-Kurs mit dem klassischen Tape machen, hat man wahrscheinlich dann im Sport mehr davon.
Ich glaube ja. Ja, dann als nächstes vielleicht, weil es ein sehr aufkommendes Thema ist und vielleicht da in nächster Zeit uns mehr begleiten wird, weiß man ja noch nicht, wie sich da die Regelungen auch ändern werden. Dry Needling. Ich glaube, du hast einmal einen Kurs in die Richtung gemacht, oder?
Genau, also ich habe grundsätzlich die Dry Needling-Ausbildung gemacht, damals 2018. In Österreich gibt es da also einen Dry Needling-Austria-Verband, der für Physios auch zugelassen ist. Also da können sich Physios und Ärzte anmelden. Die Voraussetzung ist, dass man einen Triggerpunkt-Kurs besucht hat, mhm. Damit man zumindest schon das Konzept der Triggerpunkte kennt, weil Dry Needling im Endeffekt sich genau dem Konzepte auch widmet, dass man einfach in Triggerpunkte reingeht mit der Nadel und dann sozusagen behandelt. So wie du gesagt hast, es ist natürlich rechtlich so eine Sache, weil wir Physios dürfen das nicht. Es ist aber so, muss man auch sagen, wenn du mit Sportlern zusammenarbeitest, die vielleicht auch international tätig sind, dann weiß ich, hat das bei mir 2018 begonnen und das war auch der Grund, warum ich mich einmal interessiert habe für die Sache und den Kurs auch gemacht habe, weil immer mehr Sportler kommen sind, die eben international unterwegs waren und gesagt haben, machst du das auch mit den Nadeln? Ich war in Amerika drüben, da nadeln sie. Ich war in Dubai, da war eine Physiotherapeutin aus Australien bei der australischen Mannschaft dabei, die hat mich genadelt und das war sofort weg. Ja. Das heißt, dieser Dry Needling ist etwas, was in dem internationalen Sportgeschehen einfach angekommen ist. Mhm. Und wie es so oft ist, zuerst kommt das im Sport an und dann kommt es oft in den privaten Praxen an. Ja, es ist natürlich jetzt eben die Sache, wir dürfen das nicht, Ärzte dürfen das und es ist natürlich auch wieder eine Geschäftssache, muss man sagen. Ein Arzt kann dafür natürlich auch ein Geld mehr verlangen. Aber trotzdem glaube ich, wäre es sehr ratsam, das irgendwann in die Physiotherapie auch integrieren zu können. Auch, und das wirst du wahrscheinlich dann noch sagen, wenn es jetzt vielleicht nicht den wahnsinnigen evidenzbasierten Effekt hat, vielleicht weil es auch noch jünger ist und da noch nicht so viel gibt, vielleicht weil noch nicht die breite Masse damit arbeitet sozusagen. Ich glaube, es ist gut für das Daumengrundgelenk. Wenn man viel triggert, ist es definitiv ein Ersatz. Ja.
Genau, das ist, wo ich eigentlich gerade einhaken wollte. Ich denke, wenn du einfach sonst sehr viel Triggerpunkttherapie machst, einfach weil du halt so wie vieles von denen, was da noch kommt, Schmerz mit Schmerz übertönen möchtest, um einfach einmal ein besseres Gefühl zu schaffen, vielleicht kurzfristigerweise. Wir wissen ja, Triggerpunkttherapie hat einen sehr kurzfristigen Nutzen für 4 Stunden bis maximal 4 Wochen circa, was das Ganze anhält. Und da ist die Evidenz auch beim Dry Needling ähnlich. Das heißt, so viel wie es gibt, keinen signifikanten Unterschied eigentlich zu der Triggerpunkttherapie. Es gibt aber kurzfristige Effekte eben auf jeden Fall auf den Schmerz, vor allem teilweise auch auf die Beweglichkeit, also sprich Funktion ist einfach besser auch. Wenn man seine eigenen Daumen ein bisschen entlasten möchte und die Finger und wenn man halt schon länger in dem Business ist, dann dann ist es, glaube ich, schon ein nettes Tool, das man verwenden könnte. Man muss aber eben, wie gesagt, dazu sagen, in Österreich ist es unter ärztlicher Aufsicht derzeit nur möglich. Es gibt dann vielleicht bald einmal Änderungen in die Richtung auch. Man muss aber sagen, man hat natürlich auch, wenn man immer irgendwelche so Tools dazu kauft, mehr Kosten natürlich auch, die dann auftreten. Ich glaube, es ist einfach ein Abschätzen dessen, was dann auch Sinn macht, wie es dir selbst damit geht. Möchte ich es anwenden? Ist es mir sympathisch? Ist es mir nicht sympathisch? Wie gesagt, die Unterschiede zur Triggerpunkttherapie sind nicht vorhanden. Kommt auch darauf an, wie die Sportler, Sportlerinnen das verlangen. Ich denke, dass es, wenn du irgendwie mit einem Verein oder eben mit internationalen Sportler, Sportlerinnen unterwegs bist, dass es wahrscheinlich die bessere Variante ist im Vergleich zu der Triggerpunkttherapie. Dort hast du ja auch ärztliche Aufsicht, das heißt, du darfst das auch anwenden. Ich glaube, in der freiberuflichen Praxis muss man das ganz gut dann eben abschätzen, auch je nachdem, wie die ärztliche Sicht oder Aufsicht in dem Fall ist oder dann in ein paar Jahren eben nicht. Ich glaube, dass das sehr individuell dann abzuschätzen ist, das Ganze.
Genau, es gibt ja das schöne Beispiel von Martin Hinteregger, der hat bei Frankfurt damals gespielt und dann ist er irgendwie kurz vor der Halbzeit, glaube ich, am Boden gelegen und hat halt einfach Knieschmerzen gehabt und sie dachten halt, das ist irgendwas Gröberes. Er hat sich dann irgendwie noch in die Halbzeit reingekämpft sozusagen und dann gibt es diese Geschichte darüber, dass er eben in der Halbzeit dann so eine Dry-Needling-Behandlung vom Mannschaftsarzt bekommen hat. Ich glaube, das ist der Dr. Pfapp oder sowas, der ist da auch ganz bekannt, was das Dry-Needling betrifft. Und der hat ihm das eben gemacht und dann war dieser Knieschmerz halt auch weg. Ja, das heißt, im Spitzensport, auch für uns Therapeuten, glaube ich, wird es ein Tool sein, was sich etablieren wird, weil es einfach kurzfristig schnell zum Behandeln geht. Ja, unter ärztlicher Aufsicht hast du in den Mannschaftssetting oder in Verbänden, wenn du mit Nationalteams unterwegs bist, hast du es in der Regel, hast du es, nicht immer. Ja, dann ist das halt immer eine Frage, wie geht's dann? Ja, aber grundsätzlich glaube ich, dass das kommen wird, weil es einfach die Sportler und Sportlerinnen verlangen werden. Mhm. Was aber, glaube ich, da super wichtig ist bei Tri-Needling, dass das nicht etwas ist, was man sich auf YouTube beibringen sollte, dass das nicht etwas ist, was man aus dem Buch lernen soll, sondern da ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man da eben wirklich dann zu seriösen Kursanbietern geht, die das auch schon vielleicht Jahre machen, weil es schon einige Sachen gibt, die wichtig sind zu beachten, wie sticht man an gewissen Körperstellen, ja, in welchen Winkelgraden und so weiter. Das ist einfach dann auch super wichtig, wenn man an Regionen arbeitet, wo vielleicht jetzt, weiß ich nicht, eine Lendenwirbelsäule oder sowas, ja, wo man wirklich auch etwas perforieren könnte, was man nicht möchte. Ja. Das heißt, da ist definitiv eine wirklich gute Ausbildung schon ein wichtiges Thema. Aber wie gesagt, ich glaube, es wird im Sport ist es meiner Meinung nach schon angekommen. Mhm. Also das machen sie überall auf der ganzen Welt. Ich glaube einfach nur, dass es vielleicht noch braucht, bis es dann ankommt in der freien Wildbahn. Und natürlich nicht jeder mag das, mit Nadeln gestochen zu werden. Ist natürlich auch so ein Thema. Ja. Also weiß ich nicht. Nicht jeder hat das Gefühl, dass er das jetzt gerne macht, wenn er immer eine Nadel reingestecht wird. Ja. Und es ist natürlich, und das muss man auch sagen, es ist eine Mikroverletzung. Die hast du, die man aber vielleicht in Kauf nimmt, damit man das Match noch fertig spielen kann. Und das ist, glaube ich, der Grund. Im Sport wird sowas halt dann oft in Kauf genommen, dass man vielleicht ein paar Begleiterscheinungen hat, aber das Match noch fertig machen kann und dann vielleicht das Tor macht und dann die oder den wichtigen Schlagpunkt, wie auch immer. Und deshalb, glaube ich, wird das irgendwann ankommen, auch wenn jetzt vielleicht die Evidenz derweil noch nicht so dafür spricht, dass das auch etwas ist, was, ja.
Ja, absolut. Man muss wahrscheinlich auch sagen, dass manche, die eben, wenn wir dann wieder in die Praxis gehen, die wollen halt einfach gern berührt werden. Also sprich, da ist einfach dieses, okay, ich werde jetzt angegriffen vom Physio und dadurch wirkt der Triggerpunkt besser als Dry Needling. Manche wollen das eben weniger und sind dann eher darauf aus, eben diese Nadel zu spüren. Das ist, glaube ich, volle Geschmackssache. Und wie gesagt, die Evidenz, wir wissen, die kann sich auch verändern. Wenn dann vielleicht größere Studien einmal ja dazu kommen in nächster Zukunft. Das ist ja noch nicht so alt, das Ganze. Ist relativ neu eben, Trend. Wer weiß, was sich da noch entwickelt.
Ja, ich meine, was, glaube ich, eine Sonne am Horizont ist, dass das in Ländern erlaubt ist, die eigentlich sehr stark evidenzbasiert arbeiten. Australien, Neuseeland, Amerika auch, Schweden, Schweiz, ja. Holland. Dort ist das überall schon gang und gäbe in den Praxen. Und die sind ja eigentlich sehr evidenzbasierte Leute, die, also vor allem Australien, Neuseeland. Ja. Und dort machen sie das auch schon. Also ich denke, dass das schon ein positiver Einfluss für die Physiotherapie sein könnte. Nicht nur der Sport, sondern eben auch in die normale Praxis. Ja, um einfach vielleicht noch gezielter an einen Triggerpunkt ranzukommen, die es ja gibt, diese Triggerpunkte. Und dafür ist Dry Needling definitiv auch ein Einsatz, den man, glaube ich, in Zukunft dann auch inkludiert in die Praxis.
Ja, ja, schließe ich mich an.
Darf ich mir mal was aussuchen?
Gerne.
So nebenbei, wenn wir gerade beim Triggern sind, es gibt diese Triggerhilfen sozusagen, ist auch immer ganz, ganz beliebt, kennt man im Sport immer. Es gibt da unterschiedliche Marken, eine heißt zum Beispiel Trigger-Dinger. Meiner Meinung nach generell, dann kann man dieses Triggern auch gleich noch einmal abrunden sozusagen. Triggern im Endeffekt macht es ja nichts anderes, als dass der Schmerz von dem Schmerz überlagert wird. Es wird ein mechanischer Reiz ausgesetzt, es besteht Durchblutung in dem Bereich und natürlich geht dann der Schmerz da eigentlich einmal runter. Dafür sind diese Trigger-Dinger meiner Meinung nach richtig cool. Ich würde sie jetzt aber nicht als Therapeut anwenden, dass ich mit dem sozusagen arbeite. Da ist mir dann schon auch noch wichtig, dass ich dann den Muskel auch spüre. Aber ich finde es super, wenn das zum Beispiel ein Sportler oder Sportlerin in seiner Tasche hat, auf Reisen ist. Das Ding ist nicht groß, das ist, gibt es unterschiedliche Größen. Aber damit kannst du jetzt schneller mal, wenn du weißt, du rennst am nächsten Tag irgendwie einen Lauf, ja, dass du einfach, du merkst, dass da irgendwann ein Triggerpunkt, weil du vielleicht geflogen bist oder sowas, dann sind diese Dinge, glaube ich, richtig cool und da muss man dann auch ein bisschen absehen davon, ob das jetzt wirklich einen nachhaltigen Nutzen hat, wird es nicht haben. Aber kurzfristig, die sind klein, die kann man super mit reinnehmen, sind im Sport sehr beliebt bei Sportlern und Sportlerinnen. Wenn man weiß, wie man damit arbeitet, glaube ich, ist ein richtig cooles Tool, um einfach damit dieser Triggerpunkttherapie selber auch etwas zu lösen.
Ja, ich glaube auch, das ist einfach halt am Tag vor einem Wettkampf oder vielleicht auch am Trainingstag selber, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich spüre was, irgendwas ist nicht so ganz okay, einfach um einmal diesen Reiz zu setzen. Und auch hier wieder, wir sind immer noch in der Triggerpunkttherapie, Schmerz übertönt wieder den Schmerz, dadurch habe ich wahrscheinlich einen Effekt aufs Gehirn, dass einfach die Muskulatur dann sagt, okay, passt, ich bin mehr ready, ich fühle mich nicht so zurückgehalten, die Funktion funktioniert wieder besser. Genau, also spricht jetzt an und für sich nichts dagegen, sondern eher als gut empfunden.
Genau, was auch noch so ein Durchblutung förderndes Ding ist und ich habe es eingangs schon erwähnt, ich weiß gar nicht, ich glaube entweder war das 2016 oder 2010 Olympische Spiele, wo da Michael Phelps dann, wo er jeder glaubt hat, er hat jetzt mit einem Oktopus eine Nacht verbracht, das Schröpfen. Auch so ein Ding, was man immer sieht auf Instagram und Co., dass der Leute den Rücken zugetackert wird mit diesen Schröpfgläsern. Gibt es mittlerweile ja auch schon im Selbstgebrauch sozusagen, also für die breite Masse zugänglich. Ich zu meinem Teil denke mir immer dann so, wenn es Tools gibt, die dann wirklich die breite Masse dahinter ist, wo einfach Wirtschaft dahinter steht, wo einfach Maschinerie dahinter steht, die einfach verkaufen möchte, dann ist das für mich oft immer so der Zeitpunkt, weil, abgesehen jetzt von Handeln und so weiter, ja, aber das ist für mich der Zeitpunkt, wo ich mir dann denke, okay, da steige ich dann aus, dass ich das an meine Patienten sozusagen, dass ich das bei ihnen auch mache, weil ich mir denke, wenn der das eh schon selber machen kann, weil es das zum Kaufen gibt, dann muss ich dem das in meiner Einheit nicht noch extra zeigen, wie er damit arbeitet, weil das ist deppen einfach. Ja. Und da denke ich mir, die Zeit, die er zu mir kommt und damit ich ihm einfach sage, so, ich schröpf dich jetzt oder dann rollst du noch mit der Blackroll drüber und dann weiß ich nicht, was man noch, ja, finde ich, ist einfach dann, das macht keinen Sinn. Weil ich dann einfach mir denke, okay, das ist ja eh etwas, was er selber machen kann. Gibt es auf jeden YouTube-Kanal. Also da finde ich, haben wir schon viel mehr Expertise und viel mehr Können drauf, als den jetzt einfach nur zu schröpfen und ihm einfach den Rücken zuzumachen. Im Sport ist es natürlich jetzt eh klar wieder unterschiedlich, wenn der jetzt morgens einen Wettkampf hat, du bist mit ihm auf Training, also du bist die Tage davor mit ihm und der braucht das zur Entspannung, dass er ihm halt den Rücken sozusagen zumacht mit den ganzen Dingen. Ja, okay, sind wir wieder im Sport, auf jeden Fall machen. Aber jetzt so in der freien Praxis jemanden einfach nur hinlegen und ihn zutackern, ich finde, da könnte man in der Einheit mehr rausholen.
Ich finde es dann auch immer ein bisschen schade, dass man dann halt, ich meine, unsere Ausbildung ist lange, unsere Zusatzausbildungen nehmen sehr viel Zeit in Anspruch und sehr viel Geld dann auch im Endeffekt. Und wenn ich halt dann einen Tag damit fülle, dass ich 7, 8 oder manche 10 Stunden lang nur meine Patienten, Patientinnen schröpfe, wäre mir erstens mal viel zu langweilig, weil ja, da habe ich überhaupt keinen Spaß dran auch. Und zweitens muss ich mir dann schon auch die Sinnfrage stellen, glaube ich. Und wie du sagst, es gibt mittlerweile genug Tools, dass du es selber machst. Es ist kein riesengroßes Hokuspokus. Es ist im Prinzip, hau das Glasl drauf, wo du das Gefühl hast, da macht es gerade Sinn. Und dann entstehen eben diese blauen Flecken. Okay, ich habe Durchblutungsförderung vielleicht, aber auch hier ist die Wirkung einfach fast noch geringer als bei allem anderen, was wir bis jetzt besprochen haben, außer beim Kinesiotape vielleicht. aber es ist, ich finde, es steht sich einfach nicht dafür, dass man sich da wirklich so damit beschäftigt und das dann auch so mitnimmt in der freiberuflichen Praxis. Wie gesagt, in der Betreuung an sich, an Sportler, Sportlerinnen, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man das auch mit einbaut, dass man einfach eben diesen Gedanken weiterfließen lässt, Regeneration vielleicht ein bisschen zu fördern, durch die Durchblutungsförderung, dass man vielleicht da dem Sportler oder Sportlerin das Gefühl gibt, okay, ich habe an diesem Bereich jetzt effektiv gearbeitet, wo der Schmerz sitzt oder wo einfach gerade das Problem ist oder wo ich mich eingeschränkt fühle, passt voll. Wo ich voll dagegen bin, und das ist generell bei vielen dieser Anwendungen so, ist, so wie wir eben im Vorfeld auch schon geredet haben, wir beide, wenn du die Patienten, Patientinnen dann wöchentlich oder im 2-Wochen-Takt zu dir bestellst und immer nur das machst, weil das ist halt einfach wirtschaftlich gesehen wahnsinnig gut für dich selbst als Physio oder als Physiotherapeutin. Aber es bringt halt den Patienten, Patientinnen absolut gar nichts, außer die Abhängigkeit von dir. Und das ist, ja, da muss man sich dann selbst hinterfragen wahrscheinlich, ja.
Genau, ich glaube, es bringt auch dir nichts, weil du wirst dich nicht weiterentwickeln, wenn du immer nur das machst. Und wie gesagt, wenn ich auf Trainingslager bin, keine Ahnung, jetzt mit Triathleten oder sowas, und du arbeitest vielleicht an seiner Wade gerade oder an seinen Beinen und der liegt am Bauch, kannst du ihm natürlich die Dinge am Rücken klatschen, während er einfach da liegt, weil er natürlich als Triathlet, wenn der auf seinem Rad sitzt, wird der Rücken wahrscheinlich auch ein bisschen zum Spüren sein. Ja, dann haust drauf, du hast eine Durchblutung, der liegt eh schon da. Natürlich macht es da Sinn, wenn du das machst, wenn du dann sagst, okay, ich arbeite jetzt an deiner Wade, an deinen Hamstring, wir machen dann Release, was auch immer, wir mobilisieren, ja, dann ist das ja voll okay. Ja, aber in der Stunde in einer Therapie zu schröpfen, puh, also grundsätzlich, ich finde es cool, so für Narben ein bisschen zu bearbeiten. Also so Kreuzbandnarben größere oder über den Quadrizeps, also wenn das eine Quadrizepssehne oder so ist, ja, dass man da ein bisschen drüber geht, dass man die Narbe so als Narbenmobilisation zum Abheben, finde ich's cool, ja. Weil du wirklich gut mit einem Zug eigentlich, weißt du, hebst das ja eigentlich dann oft einmal ab, die Narbe, wenn die schon gut zu ist, ja. Und da kannst du einfach mit dem Glasl drüber gehen. Also das finde ich so für eine 5 Minuten zum Narben mobilisieren, damit man da in den Raum geht, dass der vielleicht mehr Beweglichkeit auch rauskriegt, wenn ich einfach an dem ganzen Hautsystem, Gelenksystem gearbeitet habe. Dass er dann einfach natürlich auch Durchblutung hat dadurch. Und dann gehe ich mit ihm in den Trainingsraum und schaue, dass ich mir gleich mit Hilfe dem, was ich mir erarbeitet habe, an mehr Beweglichkeit, an vielleicht Durchblutung, an vielleicht Schmerz reduziert, weil ich den spürt man ja trotzdem, den Schmerz sozusagen übertönt habe, dass ich dann einfach auch in einen Bereich reinkomme, wo der vielleicht mal kurzfristig trainieren kann und seinem Körper zeigen kann, hey, da komme ich eh hin, ohne dass was passiert, und somit den Range auch wieder erweitern und den Belastungskreis auch wieder größer mache sozusagen. Ja. Und dafür finde ich jetzt die Schröpfgläser ganz, ganz gut eigentlich.
Wäre ja dann eigentlich eine ähnliche Anwendung wie Manualtherapie, ne? Also so vom Gedanken her, nur dass du vielleicht durch das Schröpfen nur ein bisschen gezielter auf,
genau,
ja, auf Haut etc. gehen kannst.
Aber ich mache das dann, wie gesagt, wirklich dynamisch. Also ich lege den nicht hin und sauge an und mache in der Zwischenzeit, keine Ahnung, is was oder sowas, sondern ich arbeite wirklich dynamisch rein. Ja. Ja, für das finde ich die Schröpfgläser eigentlich ganz, ganz, ganz hilfreich sozusagen. Mhm. Ja. Was auch noch so ein Tool ist, Flossing Bänder. Arbeitest du damit?
Na, also wir haben sie in der Praxis liegen. Es hat eine Zeit gegeben, da haben es zwei von unseren Kolleginnen ganz gern gemacht, muss ich ja sagen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie es wirkt, ehrlich gesagt. Ich habe mich ja sehr wenig damit beschäftigt noch, aber prinzipiell ist ja das Flossing, soll ja auch durchblutungsfördernd wirken. Es wird dem Flossing oder dem Flossingband an sich ja zugeschrieben, dass es anscheinend dadurch, dass du ja diesen Blutstau irgendwie hervorrufst, dass dann durch die vermehrte Durchblutung quasi diese physiologischen Vorgänge verbessert werden sollen. Das ist meines Wissens noch nicht wirklich belegt worden bisher. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da bis jetzt am falschen Stand. Deswegen war es für mich ja bis jetzt uninteressant, weil ja, du müsstest es denen auch wieder mit nach Hause geben, dann musst du darauf schauen, dass du es wieder bekommst. Dann ist irgendwie, ja, hat sich für mich noch nicht so ergeben. Ich weiß nicht, wie du das durchführst.
Ich nutze es zum Beispiel nach einer OP, ja, dass man einfach das Flossingband um das Gelenk wickelt und dann einfach lockere Mobilisationen damit macht. Bei Patienten oft sagen, es fühlt sich dann angenehmer an, es zieht vielleicht nicht so wieder, was aber, glaube ich, einfach auch wieder den Effekt hat, dass es einfach direkt auf der Haut ist, das heißt, diese Mechanorezeptoren sind wieder mehr eingestellt und der Körper oder das Hirn merkt einfach, da ist was oben, so wie ähnlich wie bei Kinesiotape. Das berührt mich, wie ganzen Bandagen, die es gibt von Knieorthesen, die direkt auf der Haut sind, die hindern dich ja nicht daran, dass du dir dein Kreuzband wieder reißt, wenn du das oben hast, das Teil. Es geht einfach nur darum, die haben gewisse Punkte oben und dort wird der Körper halt die Mechanorezeptoren aktiviert von der Haut halt und das nutzt du dir halt mit sowas halt auch. Ja. Hin und wieder, dass man es, also bei Schwellungen arbeite ich gerne mal damit, einfach als zusätzliche Kompression.
Das wäre meine nächste Frage gewesen,
genau, ja,
ob du irgendwie gemerkt hast bei einer Schwellung einmal, dass das
genau
irgendwie
sowas,
einen positiven Effekt hat.
Und es ist halt etwas, was du den Patienten dann auch wieder mitgeben kannst, Sportler, Sportlerin. Das heißt, du gibst ihm so ein Flossingband mit oder du hast sie vielleicht in der Praxis und dann hat er einfach diese Kompression, mit der er einfach daheim auch durchmobilisieren kann. Also dafür, ich habe jetzt keine Beweise dafür, aber so nutze ich es zum Beispiel. Mhm. Aber jetzt als um Schmerz reduzieren, um eine Verletzung zu heilen, zu therapieren, ist es für mich jetzt nicht der Ansatz. Also ich nutze es wirklich eher als Basistool in den ersten Wochen nach einer OP, Knie, Sprunggelenk, wie auch immer, um dazu eine Kompression zu haben und mit dem auch durchzumobilisieren. Und ja, das ist eigentlich so der Ansatz dafür.
Es gibt ja Leute, die es im Training einsetzen, also die so, wenn sie, keine Ahnung, machen Leg Extension und hauen das vorher irgendwie über den Quadrizeps drüber oder halt über den Oberschenkel. Hast du das schon mal ausprobiert?
Ja, ich glaube, das geht dann, viele denken da auch so ein bisschen in das riesigen Blood Flow, dass sie da einfach eine Minderdurchblutung machen mit diesen Bändern auch. Beziehungsweise auch wieder, sie geben es drauf, um quasi eine, glaube ich, eine bessere, oder einer hat mir das mal erklärt, er hat dadurch eine bessere Kontrolle über sein Knie, was sich einfach, glaube ich, auch wieder auf das widerspiegelt mit Mechanorezeptoren, es ist mehr Aktivität da. Natürlich, wenn das fest umbunden ist, hast du da gewissen Bewegungseinschränkungen, die ist da, dadurch fühlt sich der dann vielleicht doch stabiler. Aber grundsätzlich, glaube ich, ein paar nutzen es aus dem Hintergedanken, dass sie damit quasi eine Minderdurchblutung machen, so ein bisschen in Richtung Blood Flow auch denken. Aber unterm Strich auch als ein Tool für jeden zugänglich, jeder kann sich das kaufen, jeder kann die Ausbildung dazu machen, da brauchst du keinen Abschluss oder irgendwas. Ja. Auch wieder für mich so ein Ding, wo ich jetzt sage, ich kläre den Edukation, ich kläre den Patienten auf, dass es vielleicht 0,3% hilft. Auf jeden Fall machen, wenn es für ihn okay ist. Und es hilft nichts, schaut nichts, du wirst damit nichts kaputt machen. Ja? Mhm. Aber es ist jetzt nichts, wo ich damit lange arbeiten muss in der Therapie, dass der zu mir kommt und ich wickle ihn das drüber und bewege ihm dann sein Knie durch. Außer er ist eben am Anfang einer Reha, wo man das vielleicht auch mittels der Kompression für die Schwellung einsetzen kann. Mhm. Ja. Aber auch da, glaube ich, dieser Hype ist auch wieder, ich glaube vor, weiß ich nicht, da war ich noch bei der Austria, das war so 2015 herum, war das alles Flossing. Jeder hat die Ausbildung gemacht, irgendwie im medizinischen Bereich war Flossing. Ah, mittlerweile ist das auch schon wieder.
Ich glaube ja schon seit 3 Jahren, dass es
eigentlich schon wieder mehr out. Mhm. Und ich glaube, ein paar nutzen es halt eben noch für diese Sachen, dass man es eben als Kompressionstools verwendet, sei es jetzt für Schwellung oder ja, so in die Richtung halt. Mhm. Das ist von dem her die Sache. Ja. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.